ich erlebe einfach bei vielen Patienten, die schwierige Verläufe haben und dann irgendwann einen Durchbruch haben, ist es seltenst nur die Therapie, die sie über Tabletten und Kapseln eingenommen haben, sondern es ist in den meisten Fällen so, dass die auch ihr Leben ziemlich stark umgekrempelt haben und ziemlich stark mit sich gearbeitet haben. Weil wenn du permanent ein Leben führst, wo du eigentlich einen Widerstand hast, dann ist das Stress. Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. In dieser Folge wollen wir einmal ein Update geben. Was gibt es denn Neues in der SIBO-Dünndarmfehlbesiedlungswelt? Die Welt ist ja jetzt ungefähr 15 Jahre alt und besonders in den letzten Jahren ist hier sehr, sehr viel Wissen dazugekommen. Meiner Erfahrung nach ist im Moment der Hauptschuh, der drückt, eine effektive Therapie zu finden und vor allem sich auch gegenüber Rückfällen zu schützen. Und da habe ich für diesen Podcast mir einmal angeschaut, welche Neuerungen es insbesondere in den letzten 1-2 Jahren gegeben hat. Das Hauptthema dieses Podcasts, und das ist aber meine Erfahrung, neben dem, dass wir uns mit der MSM-Therapie beschäftigen, wir werden uns einmal anschauen, was Saccharomyces boulardii, ein probiotischer Hefepilz, für uns machen kann und welche Methoden wir vorab erkennen können, die einen Rückfall vorhersagen. Daneben werden wir uns mit dem vegetativen Nervensystem beschäftigen. Das ist nämlich einer der Hauptfaktoren meiner Erfahrung nach, warum die Therapie nicht langfristig so richtig greift. Und hier gibt's einfach einen Riesenunterschied, ob wir Entspannung mit dem Bild wir sitzen auf der Couch verbinden oder wie echte Entspannung funktioniert, wo unser Nervensystem anfängt, sich langfristig zu verändern. Wir fangen mal mit der MSM-Therapie an. Dr. Kathleen Chanel war selber SIBO erkrankt und hat so ziemlich alles gemacht, was sie auf dem SIBO-Markt an Therapie finden konnten und nichts hat ihre Dünndarmfehlbesiedlung verändert. MSM ist Schwefel und besonders bei der schwefelwasserstoffbasierten SIBO hatte sie dann die Idee, dass diese Bakterien sich vor allem dann ansiedeln, wenn der Körper einen Schwefelmangel hat. Das heißt gar nicht in feindlicher Absicht, sondern eigentlich um zu helfen. Das Problem ist, das Gas ist hochtoxisch, das heißt, es ist sehr aggressiv, was auch die Schleimhaut angeht, was Entzündungen angeht und es steht sogar im Verdacht, krebsfördernd zu wirken. Also wirklich etwas, was wir nicht in unserem Darm langfristig haben wollen. Und was sie jetzt gemacht hat, ist zu sagen, okay, wenn der Körper erlaubt, dass diese Bakterien in mir leben, weil ich einen Schwefelmangel habe, dann gleiche ich diesen Schwefelmangel aus, indem ich MSM nehme. Das Ganze hat sie nach ihrem Protokoll so gemacht, dass sie langsam eingestiegen ist und dann in ziemlich hohe Dosierungen hochgegangen ist, um den Körper auszugleichen. Die Erfolge bzw. die Erfahrungen, würde ich sagen, sind gemischt. Es gibt Menschen, die darauf sehr, sehr gut ansprechen und es gibt Menschen, denen hat es nichts gebracht. Aber trotzdem auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung, weil es vor allem mal darum geht, den Körper in Balance zu bringen und damit eine Ursache auszugleichen, anstatt, ich sag mal, am Symptom herumzudoktern, nämlich die Bakterien rauszuschmeißen. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder mantrenartig wiederhole. Die Bakterien im Dünndarm bei der Dünndarmfehlbesiedlung sind nicht das Problem. Sie sind das Symptom. Die machen uns dann die Probleme. Aber dass die Bakterien dort im Dünndarm leben und sich vermehren konnten, ist ein Anzeiger dafür, dass etwas anderes vorher nicht gestimmt hat. Das ist so wichtig, dass ich es so oft wiederhole. Dementsprechend, ja, wir müssen die Bakterien rausschmeißen, aber im Idealfall verstehen wir halt, was dahinter liegt. Und da ist natürlich dieser Ansatz, einen Schwefelmangel auszugleichen, um dann den Bakterien die Lebensgrundlage zu entziehen, ziemlich genial. Aber bringt uns das wirklich auf breite Basis der SIBO-Therapien weiter? Das heißt, helfen wir damit vielen Menschen? Ich weiß es noch nicht. Die Ergebnisse sind, wie gesagt, recht gemischt. Insofern bin ich dankbar, eine Möglichkeit mehr zu haben, was ich den Menschen anbieten kann. Aber ich bin skeptisch, ob das wirklich einen Riesendurchbruch darstellt. Dann gab es jetzt eine relativ neue Studie von Eframova. Und diese Studie hat Saccharomyces boulardii, einen probiotischen Hefepilz, untersucht. Und hier wurde dieser Pilz in einer etwas höheren Dosis über 3 Monate gegeben. Und die Ergebnisse fand ich tatsächlich ziemlich interessant. Da konnte nämlich gezeigt werden, dass die SIBO häufig zurückgedrängt oder verschwunden ist in dieser Studie. Wie gut das sich wirklich bewährt, da sind wir aktuell am Testen. Das heißt, es wird von einigen Therapeuten im Moment eingesetzt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil auch hier würden wir, ja, nicht unbedingt ursachenorientiert, aber zumindest eher verdrängend arbeiten als zerstörend. Und deswegen, das finde ich auch einen super spannenden Ansatz. Vor allem, die Einnahme ist relativ easy. Man muss morgens und abends Kapseln nehmen und theoretisch sonst nichts machen. Ja, nichts machen bedeutet natürlich trotzdem, wir sollten auf die Motilität des Darms schauen, ob wir die unterstützen können, unser Nervensystem regulieren und die sonstigen Lebensstilmaßnahmen. Es gibt ansonsten tatsächlich relativ wenig Neuerungen oder Durchbrüche, was die Therapie angeht. Eine sehr spannende Entwicklung fand ich tatsächlich die Kombination von Rifaximin und N-Acetylcystein, vor allem bei dem N-Acetylcystein in einer Formulation der Kapsel, sodass es erst später im Darm freigesetzt wird. N-Acetylcystein wird in dem Fall als Schleimlöser genommen bzw. als Biofilmanlöser, um die Wirksamkeit von Rifaximin zu unterstützen. So konnten es zumindest die Studien zeigen. Das fand ich einen sehr, sehr guten Ansatz und ich muss sagen, da habe ich persönlich auch gute Erfahrungen gemacht gehabt in meiner täglichen Arbeit. Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Was gibt es noch für Neuerungen? Es gab eine Studie, wo eine künstliche Intelligenz versucht hat, Rückfälle bei Patienten hervorzusagen. Und das Spannende finde ich hier tatsächlich, worauf die künstliche Intelligenz gekommen ist. Und zwar konnte man anhand des Verlaufs der Atemkurven feststellen oder vorhersagen, ob jemand eher unter einem Rückfall leiden wird. Das eine war ein früher Wasserstoffanstieg. Ja, früh bedeutet in dem Fall nach 20, 40, 60 Minuten. Ein besonders hoher Wasserstoffanstieg. Da wurde, glaube ich, nicht genau klassifiziert, wie hoch, aber hoch wäre für mich, sage ich mal, alles über 80. Ja, das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung. Das weiß ich nicht, ob sich das mit der Studie deckt. Und wenn es einen doppelgipfligen oder breitbasigen Verlauf gibt. Doppelgipflig war früher ein Kriterium, das wir benutzt haben, um eine Dünndarmfehlbesiedlung sicher zu klassifizieren. Dieser Doppelgipfel kommt dadurch zustande, dass das Substrat, was wir beim Atemtest geben, einmal mit den Bakterien in Kontakt kommt im Dünndarm. Der Atemgaswert steigt an. Dann sind die Bakterien im Dünndarm wieder vorbei. Das heißt, der Wert fällt wieder ab. Und dann kommt das Substrat letztlich im Dickdarm an, wo es zu einem erneuten Anstieg kommt. Also war das tatsächlich eine Möglichkeit, einen Rückfall vorherzusagen. Oder wenn es einen breitgipflichen Verlauf genommen hat, das heißt, wenn einfach die Fläche unter der Wasserstoffkurve zum Beispiel oder der Methankurve besonders groß ist. Daneben gab es allerdings noch ein paar andere Kriterien, zum Beispiel Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion, frühes Erkrankungsalter und Frauen tendieren zu einer häufigeren Rückfallquote. Das sind natürlich Dinge, die wir nur sehr bedingt beeinflussen können, aber es gibt auch Kriterien, die wir definitiv beeinflussen können. Und da wurde gefunden zum Beispiel, dass eine ballaststoffarme Ernährung und vor allem eine unregelmäßige Ernährung Gründe sind, warum wir häufiger oder an einem Rückfall der Dünndarmfehlbesiedlung leiden. Also, das heißt, man sollte versuchen, im Idealfall regelmäßig zu essen. Ich denke, das ist für fast alle umsetzbar. Und natürlich auch Ballaststoffe zu uns zu nehmen. Das wird natürlich schon etwas schwieriger, wenn wir eine Dünndarmfehlbesiedlung oder auch einen Reizdarm haben, weil wir hier häufig darauf reagieren. Insofern empfehle ich immer, in kleinen Mengen das anzufangen und langsam zu steigern. Ja, das kann einfach Wochen und Monate dauern, das ist okay, aber wir sollten es nicht ganz quasi außer Acht lassen. Und ein weiterer Grund war noch eine häufige Antibiotikatherapie. Auch das können wir natürlich nur bedingt beeinflussen. Hier ist es, denke ich, besonders wichtig, mit einem gesunden, kritischen Verstand daran zu gehen, ob eine Antibiotikatherapie wirklich notwendig ist. In meiner Erfahrung erlebe ich leider immer noch viel zu häufig, dass Antibiotika zu schnell gegeben werden. Es gibt natürlich absolut gute Gründe, Antibiotika einzusetzen. Auch ich setze in meiner Arbeit Antibiotika ein, wenn es wirklich sein muss, wenn man merkt, der Körper ist mit einer bakteriellen Erkrankung überlastet. Aber ich erlebe es häufig, dass Antibiotika bei viralen Erkrankungen eingesetzt wird oder in Situationen, wo man noch gar nicht weiß, ob der Körper wirklich damit nicht klarkommt. Das ist natürlich aber eine therapeutische Entscheidung und die sollte nicht alleine getroffen werden, sondern in Absprache mit einem erfahrenen Therapeut oder Therapeutin. Das sind mal ganz grob einige der Neuerungen, die wir in der Therapie und in was den Rückfall angeht, haben. Das ist, sage ich mal, relativ überschaubar. Es wird viel geforscht, es wird auch daran geforscht, ob man etwas zum Beispiel an den Antikörpern Antivinkulin und Anti-CDDP machen kann. Die entstehen ja zum Beispiel bei einem postinfektiösen Reizdarmsyndrom, was mit ganz häufigen Rückfällen einhergeht. Und man kann die messen, das ist in Europa recht schwierig. Aber wenn man das weiß, dass man die hat, kann man bislang, sage ich mal, verhältnismäßig wenig daran machen. Man kann quasi sekundärpräventiv daran arbeiten, dass es dann nicht noch schlimmer wird, indem man versucht zu vermeiden, eine Lebensmittelvergiftung erneut zu bekommen. Oder dass man halt die Motilität des Darms bestmöglich unterstützt. Aber wir können hier nicht kurativ arbeiten, sodass diese Antikörper verschwinden. Aber daran wird geforscht. Ja, warum mache ich dann dazu überhaupt eine Podcast-Folge? Ich mache deswegen die Podcast-Folge, weil ich eine Beobachtung in der Praxis hatte. Und die ist tatsächlich das Nervensystem. Das Nervensystem, das vegetative Nervensystem bzw. das enterische Nervensystem ist das Nervensystem unseres Verdauungstraktes, das unsere Verdauung steuert, dirigiert. Es bestimmt, wie stark die Durchblutung ist, es bestimmt, wie viel Verdauungsenzyme gebildet werden oder wie die Bewegung ist. Aber darüber hinaus ist es auch dafür verantwortlich, über den Vagusnerv zum Beispiel, ob eher Entzündungen entstehen oder ob das System, das Immunsystem sich beruhigen kann, ob das Immunsystem gut funktionieren kann. Und was ich häufig erlebe ist, wir leben in einer modernen Welt, sehr weit weg von der Natur. Und die moderne Welt bringt viele Vorteile mit sich. Aber sie bringt auch unglaublichen Stress mit sich im Sinne von wahnsinnig viele Informationen und ständige Erreichbarkeit. Das führt meines Erachtens dazu, dass unser Nervensystem nicht in eine richtige Entspannung kommt. Und warum ist das wichtig? Das Nervensystem muss entspannt sein, damit es gut funktioniert. Jetzt erlebe ich häufig, dass mir meine Menschen, mit denen ich arbeite, sagen, ja, ich achte schon darauf, dass ich mich entspanne. Ich setze mich aufs Sofa, ich lese ein Buch oder ich schaue Fernsehen abends. Das ist ja entspannte Ich-Zeit oder Me-Zeit, wie man so schön sagt. Und das ist mir wichtig, da nochmal tiefer einzusteigen, weil Nervensystemregulation ist definitiv sehr, sehr viel mehr, als sich nur entspannt aufs Sofa zu legen. Um das ein bisschen zu untermauern, wenn wir unsere Gehirnwellen mit einem EEG messen, ja, das heißt, da können wir die Gehirnwellen ableiten und beobachten, welche Gehirnwellen auftreten, wenn wir Fernsehen schauen oder lesen, dann ist das im Idealfall eine Alpha-Wellenzustand. Das ist eine, sag ich mal, man döst vor sich hin, man nimmt noch wahr, was man quasi schaut, aber man ist nicht tiefenentspannt. Es fühlt sich entspannt an, ja, auch der Sympathikus, unser Stressnervensystem, fährt runter und der Parasympathikus kann hochfahren. Auch da würde ich sagen, sehr abhängig davon, was wir zum Beispiel im Fernsehen sehen oder ob wir einen Krimi lesen. Das sind natürlich Sachen, die spannen uns an. Wir finden das spannend. Ja, es vertreibt die Langeweile, aber es spannt auch unser Nervensystem wieder an. Und das findet alles im Alpha-Wellenbereich statt. Meditation findet zum Teil auch im Alpha-Wellenbereich statt, aber vor allem im Theta-Bereich. Das ist ein tieferer Zustand. Und wenn wir geübte Meditierende sind, können wir auch einen Gamma-Wellenzustand erreichen. Das sind tatsächlich Wellen, die wesentlich höher frequent sind, also eine höhere Herzzahl haben. Normalerweise Alpha ist schon eine etwas tiefere Welle, Theta ist schon sehr tief und bei Gamma, also einem hochmeditativen Zustand, geht's nach oben. Was ist der Unterschied jetzt, ob ich mit Alpha-Wellen auf dem Sofa liege oder mit Theta- und Gamma-Wellen meditiere? Was gleich ist, der Parasympathikus fährt hoch, unser Entspannungsnervensystem, und das Sympathikus fährt runter. Aber in der Meditation strukturieren wir unser Nervensystem um. Das heißt, wir bauen das Nervensystem langfristig um. Wir haben nicht nur den kurzfristigen Effekt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du chronisch gestresst bist und sei das einfach nur aufgrund deiner Umwelt, da muss dir nichts Schlimmes passiert sein, sondern einfach, du hast permanent Termindruck, du hast keine wirkliche Zeit für dich, du hast vielleicht finanzielle Sorgen, du hast Sorgen um deine Liebsten und das über einen längeren Zeitraum, dann entwickelt sich hier in deinem Nervensystem ein Trampelpfad. Das heißt, dein Nervensystem ist gewohnt, mit Stress zu reagieren. Und weil er das so häufig benutzt hat, das, was wir häufig benutzen, wächst. Das heißt, diese Verbindungen des Nervensystems, der Nervenzellen, verstärkt sich. Du baust von einem kleinen Trampelpfad irgendwann eine Landstraße, dann eine Bundesstraße und irgendwann wird es zur Autobahn. Das Problem ist dann, auch wenn der Stress irgendwann rum ist, deinen Liebsten geht's gut, du hast den Lotto gewonnen, du hast keine finanziellen Sorgen, dann ist diese Autobahn in deinem Nervensystem angelegt. Und auch bei, sag ich mal, nicht mehr so stressigen Momenten und Erlebnissen in deinem Leben wählt dein Nervensystem schneller diese Autobahn, weil die halt schon super eingefahren ist. Und um das umzubauen, um hier die Neuroplastizität, die unser Gehirn und unser Nervensystem hat, zu nutzen, brauchen wir eben wirklich tiefe Entspannungszustände. Und die erreichen wir primär über Meditation. Ich würde auch sagen, dass manche Atemübungen hier sehr, sehr gute Arbeit leisten können, aber auch progressive Muskelentspannung scheint vor allem, sage ich mal, eher noch in den Alpha-Wellen stattzufinden, als dass hier die tieferen Wellen erreicht werden. Also insofern, das ist ein entscheidender Unterschied. Wir müssen unser Nervensystem umbauen wieder hin zu einem entspannteren Nervensystem. Und das ist mir ganz, ganz wichtig mitzugeben. Ich erlebe einfach bei vielen Patienten, die schwierige Verläufe haben und dann irgendwann einen Durchbruch haben, ist es seltenst nur die Therapie, die sie über Tabletten und Kapseln eingenommen haben, sondern es ist eigentlich immer oder in den meisten Fällen so, dass die auch ihr Leben ziemlich stark umgekrempelt haben und ziemlich stark mit sich gearbeitet haben. Deswegen lade ich alle ein, die sich dadurch angesprochen fühlen, sich intensiver damit zu beschäftigen, sich auch intensiver die Frage zu stellen, was könnte mich stressen? Also da geht es gar nicht so darum, dass quasi die viele Arbeit einen stresst, sondern warum stresst mich die Arbeit überhaupt? Du kannst meines Erachtens sehr viel arbeiten, wenn du im Einklang mit deinen Werten und deinen Bedürfnissen bist, wenn du einen Sinn dahinter hast, was du machst. Und wenn hier eine grundsätzliche Verletzung vorliegt und du machst einen Beruf nur des Geldes wegen zum Beispiel, weil du halt dich ernähren musst, dann ist das meistens wahrscheinlich Stress, weil du erlebst in irgendeiner Form in deinem Unterbewusstsein einen Widerstand gegen diese Arbeit oder gegen diese Art, so zu leben. Und hier kann es total sinnvoll sein, sich selbstreflektierende Fragen zu stellen oder jemanden aufzusuchen, der dir diese Fragen stellt und dich dabei unterstützt, dich besser selber kennenzulernen. Weil wenn du permanent ein Leben führst, wo du eigentlich einen Widerstand hast, dann ist das Stress. Das ist Stress in deinem Nervensystem. Auch wenn du, weil du vielleicht diszipliniert bist oder gelernt hast, dass das Leben halt so ist, ist das Stress in deinem Nervensystem. Und das nenne ich Persönlichkeitsentwicklung. Das nenne ich dich selber kennenlernen. Ja, wer bist du? Was willst du eigentlich? Und meine Patienten, die wirklich, sag ich mal, herausfordernde Verläufe hatten und dann einen Durchbruch, ja, denen das gelungen ist, da ist häufig so eine Arbeit im Hintergrund gelaufen. Die haben Atemübungen gemacht, die haben meditiert und die haben sich selbstreflektierende Fragen gestellt und ihr Leben eventuell umgebaut. Ich habe schon häufiger erzählt, dass ich mit 14 Jahren die Möglichkeit hatte, meditieren zu lernen. Und das hat mir so gut getan. Ich habe das nicht in Frage gestellt, aber ich habe es bis zu 4 Stunden am Tag gemacht. Und das über 4 Jahre lang. Jeden Tag. Ich hatte nahezu keine Meditationssession, die ich ausgelassen habe. Und ich bin mir mittlerweile sicher, dass das für mich wahrscheinlich der absolut entscheidende Startpunkt für meine Umkehr war, meinem Reizdarm. Überhaupt mein ganzes Leben hat sich dadurch total verändert. Ja, ich war damals ein Schüler, der das Leben der Lehrer nicht leicht gemacht hat, was sich auch in meinen Noten gezeigt hat. Und durch die Meditation hat sich dieses Verhalten verändert und auch meine Noten so, dass ich Medizin studieren konnte. Also insofern, die Meditation hat für mich ganz, ganz viel gebracht und verändert. Und bin mir absolut sicher, auch an meiner Verdauung hat es wahnsinnig viel verändert. Und dementsprechend, ja, es ist einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und meine Reise ist auch nicht zu Ende. Auch ich lerne immer noch über das Nervensystem wahnsinnig viel. Ich lerne darüber, mich besser kennenzulernen. Was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? Ich habe die letzten Jahre sehr, sehr viel gearbeitet. Wirklich sehr viel. Ja, 60 bis 80 Stunden war bei mir normal die letzten 10 bis 15 Jahre. Und was ich festgestellt habe, ist zum Beispiel, dass ich in der Natur unglaublich gut regulieren kann. Das heißt, einfach rauszugehen in die Natur, wo nichts ist, sich damit zu beschäftigen, was wächst denn da um mich herum? Zu erkunden, welche Pilze, welche Bäume, welche Beeren, welche Kräuter, welche Pflanzen. Es gibt so viel zu entdecken und diese natürliche Umgebung und diese natürliche Beschäftigung, das ist etwas, was, glaube ich, tief in unserem Nervensystem als positiv abgespeichert ist und was dein System erkennt. Es gibt auch gute Studien dazu, dass Waldbaden definitiv das Nervensystem reguliert. Es ist egal, welchen Namen wir dafür dem Ganzen geben. Das Wichtige ist, dass es funktioniert. Und es ist komplett egal, welches Wetter es hat. Du brauchst gute Klamotten, aber ich finde es so genial, auch im strömenden Regen rauszugehen. Wenn deine Klamotten geil sind, du fühlst dich so frei, so lebendig und du darfst dich gerne mal fragen, wann du das letzte Mal wirklich in der Natur warst und dir Zeit dafür genommen hast, auch zu entdecken, was in der Natur ist. Nicht nur bewusstlos durch die Gegend zu stapfen, auch das ist schon mal besser als nichts, aber dich bewusst mit der Natur zu beschäftigen. Ja, ich sag nicht, du musst Bäume umarmen, wenn dir danach ist, tu das gerne, aber was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist eben wirklich in die Natur zu gehen und sich damit zu beschäftigen, was ist denn um uns herum? Es ist so viel Spannendes zu entdecken, was ich persönlich komplett verlernt habe. Meine Großeltern kannten das noch, die wussten noch, welche Bäume da sind, welche Kräuter, welche Pilze. Und ich würde sagen, das ist in der Generation vor mir in vielen Fällen ausgestorben. Und das ist aber Wissen, was unfassbar wichtig für uns ist und auch unglaublich spannend, wieder zu entdecken, welche Pilze kann ich denn essen? Welche Pilze kann ich nicht essen? Wie kann ich die unterscheiden? Und nach einem Tag im Wald die eigenen gesammelten Sachen dann zu verwerten und sich daraus was Leckeres zu essen zu kochen. Ja, ich weiß, es werden viele denken, aber ich kann keine Pilze essen, weil da sind FODMAPs drin. Es geht um das Beispiel, zu entdecken, was um uns herum ist. Du kannst gerne auch Low FODMAP Sachen entdecken, die es in deiner Umgebung gibt, oder sie selber anpflanzen. Ja, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und mich würde es wirklich interessieren, was du darüber denkst, wie du dein Nervensystem regulierst, beziehungsweise ob du das jetzt nach dieser Folge anders betrachtest. Lass mich das doch gerne mal wissen. Gerne auf einem der Kanäle, entweder hier unter dem Podcast oder auf Instagram. Schreib mir, was du darüber denkst. Ist das Nervensystem wichtig? Ist es wichtig, dass wir meditieren, oder reicht es tatsächlich nur, dass wir die Augen schließen oder ein Buch lesen? Und was sind deine Erfahrungen, wenn du in die Natur gehst? Das war mein SIBO-Update. Ich freue mich auf deine Kommentare.